Ich lese den vorgeschlagenen Bibeltext für den heutigen Sonntag.
Will er nicht?
Danke dir. Das Land Juda trauert. Seine Städte leiden Not. Verzweifelt sitzen die Menschen auf der Erde und in Jerusalem hört man lautes Klagen. Die Reichen schicken ihre Diener los, um Wasser zu holen. Sie gehen zu den Zisternen, aber alle sind ausgetrocknet. Mit leeren Krügen kehren sie zurück. Enttäuscht und traurig verhüllen sie ihr Gesicht. Auch die Bauern verhüllen ihr Gesicht in Trauer. Der Boden zeigt tiefe Risse, weil der Regen so lange ausbleibt. Die Hirschkuh verlässt ihr Junges gleich nach der Geburt, weil sie kein Futter findet. Der Wildesel steht auf kahlen Höhen, sie schnappen nach Luft wie Schakale und verenden, weil nirgendwo mehr Gras wächst. 3000 Jahre alt und doch brandaktuell. Australien, eine Fläche so groß wie Belgien, steht in Brand. Größer inzwischen. Winde und Hitze fachen die Feuer immer weiter an. Menschen fliehen vor Naturgewalten, lassen alles zurück, finden nur verbrannte Ruinen, wenn sie zurückkommen. Tiere können nicht fliehen. Zig Millionen sterben im Flammenmeer, verenden jämmerlich. Und der Regen, der jetzt kommt, der ist auch nur halber Segen. Er schickt Überschwemmung und reißt alles mit sich, was das Feuer übrig gelassen hat. Jemen. Der Bürgerkrieg brach 2015 aus und zwang über 3 Millionen Menschen zur Flucht. Viele ließen ihre Lebensgrundlage, das Ackerland, zurück. Jahrelange Dürren und kriegerische Handlungen machen aus dem einst fruchtbaren Boden eine Wüste der Zerstörung. Choleraausbrüche, Nahrungsmittelknappheit, Wassermangel sind die Folge. Der heutige Bibeltext ist brandaktuell. Wir erleben den größten Klimawandel seit Aufzeichnung der Messdaten, seit menschlicher Zivilisation. Wer Zahlen wie diese hört, wer kann da noch leugnen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt? Jedes Jahr bricht neue Temperaturrekorde, die Kurve geht immer weiter nach oben. Allein im 20. Jahrhundert hat sich der Meeresspiegel um 17 Zentimeter angehoben. Küstennahe Gebiete gehen unter, Inseln verschwinden, Menschen fliehen. Eng damit verbunden die Schmelze der Gletscher. Allein in den Alpen ging die Fläche der Gletscher in den letzten 150 Jahren um 30% zurück. Auf Grönland schmelzen jedes Jahr bis zu 440 Kubikkilometer Eis. Jedes Jahr. Wir leben mitten in einer Klimakrise und wir haben sie maßgeblich beeinflusst. Und das ist vielleicht der größte Unterschied zu dem Bibeltext von damals. Das Volk Israel hatte auch eine Krise, eine Dürre, sie aber nicht selbst beeinflusst. Oder, naja, vielleicht müssen wir uns das nochmal genauer anschauen, denn die Israeliten damals dachten, sie hätten ihre Dürre selbst beeinflusst. Nur nicht so, wie wir es heute denken würden. Aber schauen wir uns doch nochmal den Text genauer an. 4 Beispiele werden hier aufgeführt, 2 in Bezug auf Menschen und 2 in Bezug auf Tiere. Da ist die Rede von den Reichen. Die Reichen, welche ihre Diener schicken, um Wasser zu holen. Das war also eher weniger die unterste gesellschaftliche Klasse. Die, welche sich Diener zum Wasserholen leisten konnten, denen ging es gut. Die hatten mit Sicherheit ein gutes und luxuriöses Leben. Ihre Diener haben ihnen die schwere Arbeit abgenommen, das Schleppen von Wasser in einer Zeit, wo es noch keine Wasserleitungen gab. Wo jeder Liter noch mühsam in Tonkrügen vom Brunnen hergeholt werden musste. So wurden Diener ausgeschickt, um täglich Wasser zu holen. Aber sie kamen leer zurück. Der Brunnen war ausgetrocknet, kein Wasser mehr zu holen, nichts zu machen. Und das bei den Reichen. Wie ging es da den Armen? Wie ging es da denen, die es sich nicht leisten konnten, Diener zu schicken? Wenn die Reichen zu jammern anfangen, dann haben die Armen ihre Hoffnung schon längst verloren. Ein zweites Beispiel, die Bauern. Sie sehen aus und alles vertrocknet. Die ganze Arbeit für die Katzen, mehr noch, die Ernte bedeutet doch auch Geld und Vorrat für den Winter, für Zeiten, wo man nicht ernten kann und sogar noch mehr, eigentlich sogar das Saatgut für den nächsten Sommer. Wenn die Ernte kaputt geht, was soll man am nächsten Sommer aussehen? Eine Gesellschaft am Rande ihrer Existenz, eine Gesellschaft abhängig von der Landwirtschaft. Und wer nicht Bauer war, war Jäger. Aber auch da sieht es dramatisch aus. Tiere sind gezwungen, ihren Elterninstinkt auszublenden. Selbst Tiere, die mit dem Einfachsten zufrieden sind, wie der Wildesel, finden nichts mehr zu essen, verhungern. Da ist es auszurechnen, dass die Jagd auch nicht sonderlich erfolgreich damals war. Eine bedrohliche Dürre, eine nachhaltige Krise, das Volk Israel am Rande seiner Existenz. Und sie haben damals nach Gründen gesucht. Natürlich, das ist ein menschlicher Antrieb. Mir geht es schlecht. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Was ist falsch gelaufen? Und sie haben für sich Gründe gefunden. Und ich lese weiter. Herr, unsere Sünden klagen uns an. Doch hilf uns und mach deinem Namen Ehre. Wir haben dir oft die Treue gebrochen. Gegen dich haben wir gesündigt. Du bist Israels einzigste Hoffnung, sein Retter in Zeiten der Not. Warum verhältst du dich wie ein Fremder bei uns im Land, wie ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie ein Kriegsheld, der überwältigt wurde und niemandem mehr helfen kann? Du wohnst doch mitten unter uns, wir tragen deinen Namen, Herr. Verlass uns nicht. Das Volk erlebt eine Dürrezeit, eine Hungerskrise, und sie suchen nach Gründen und Ursachen. Für sie ist es ganz klar, alles, was passiert, hat eine Ursache. In der heutigen Physik würde man sagen, das Ursache-Wirkungsprinzip, es hängt irgendwie alles zusammen, aber damals war eine andere Zeit. Es hing alles für sie zusammen, aber nicht wissenschaftlich, sondern irgendwie spirituell. Alles, was damals passiert ist, haben sie auch mit göttlichem Wirken zusammengebracht. Wenn es uns schlecht geht, dann haben wir wohl was Schlechtes gemacht. Und Gott schickt uns die Strafe für unsere Sünden. Das war damals ganz klar. Wenn der Regen aus dem Himmel ausbleibt, dann hat man sich's mit dem Himmel verscherzt. Dann steht man mit dem Himmel nicht gut da. Dann muss man etwas an der Beziehung Gott-Mensch ändern. In der Fachsprache reden wir hier vom Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also wenn ich etwas tue, hängt das unmittelbar damit zusammen, wie es mir ergeht. Und vielleicht zeugt das Sprichwort kleine Sünden bestraft der liebe Gott gleich noch ein bisschen davon, von diesem Denken, von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Nur damals waren die Menschen völlig in diesem Denken drin. Wenn der Regen aus dem Himmel ausbleibt, dann hat man sich's mit dem Himmel verscherzt. Dann steht man mit dem Himmel nicht gut da und muss etwas an der Beziehung Gott-Mensch ändern. Und das hat das Volk in diesen Versen ausgedrückt. Zwei Punkte treten dabei in den Vordergrund. Zum einen die Buße, also das ganz klare Selbstverständnis, Schuldeingeständnis. Gott, wir haben Mist gebaut. Wir haben gesündigt, wir haben uns falsch verhalten. Wir sind im Unrecht. Buße, Eingeständnis, Umkehr. Fehler werden eingesehen, bereut. Es tut uns leid, dass wir so gehandelt haben. Gott, wir haben gesündigt. Aber interessant ist, dass diese Buße nur die Einleitung zu sein scheint. Es wird, wenn man es ganz genau nimmt, gar nicht um Vergebung gebeten. Es wird zwar zerknirscht zugegeben, dass man falsch lag und gesündigt hat, aber anstatt der Vergebungsbitte kommt die Bitte um Erbarmen. Gott soll sich erbarmen. Er soll sich seinem Volk wieder zuwenden, weil er doch Gott ist und weil sie doch sein Volk sind. Gott hat sie als sein Volk auserwählt, sie sind doch immer noch seine Kinder. Und ja, natürlich machen Kinder nicht immer das, was die Eltern sagen und wollen. Natürlich benehmen die sich auch mal daneben. Und die Eltern werden böse. Aber der Zorn der Eltern, der kann doch nicht ewig andauern. Gott kann doch nicht ewig böse sein. Das Mitleid muss doch größer sein wie sein Zorn. Und an dieses Mitleid appelliert das Volk. An dieses Mitleid klammern sie sich und hoffen, dass Gott die Dürre noch abwendet und ihnen Regen schickt, die Katastrophe aufhält und ihnen vergibt. Wir tragen deinen Namen, Herr, verlass uns nicht. Eindrücklich, oder? Wenn auch für mich etwas befremdlich. Nicht die Bitte um Erbarmen, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir Gott schon mal um Erbarmen gebeten haben, gehofft haben, dass er uns hilft. Nein, ich meine diesen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, dass das Volk diese Dürre als direkte Folge auf ihre Sünden interpretiert. Wir haben uns falsch verhalten und jetzt schickt uns Gott keinen Regen, lässt uns leiden. Das passt nicht so ganz in mein Gottesbild. Das ist nicht so, nicht der Gott, an den ich glaube. So ist Gott für mich nicht. Denn wenn wir das auf heute übertragen würden, würden das ja Folgendes heißen. Wir Menschen haben gesündigt und Gott schickt uns die Klimakrise. Gott lässt es in Australien brennen, weil... Nee, merkt ihr es? Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Das widerstrebt mir, den Gedanken weiterzudenken. Es ist nicht Gott, der aktiv diese Dürre schickt. Es ist nicht Gott, der es in Australien brennen lässt oder der Gletscher zum Schmelzen bringen lässt. Nein, damit hat Gott nichts zu tun. Das haben wir Menschen ganz alleine geschafft. Das ist unser Verschulden. Das ist unser Verdienst. Die Gletscher schmelzen, weil sich die Erde erwärmt. Und die Erde erwärmt sich, weil wir zu viele Treibhausgase in die Luft schicken, zu viel CO2 produzieren. Oder um es mal ganz platt zu sagen, unser Wohlstandsleben mit all den Annehmlichkeiten ruiniert die Erde. Für die Klimakrise brauchen wir keinen strafenden Gott, das schaffen wir schon ganz alleine. Das Denken, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, welches aus diesen Versen stammt, entspricht nicht mehr unserem Denken. Und das ist auch okay so. Und dennoch, glaube ich, haben diese Verse uns, dieser Bibeltext uns heute etwas zu sagen, trotzdem. Diese beiden Handlungsimpulse, glaube ich, die können wir auch heute aufnehmen, aber vielleicht mit einem dritten erweitern. Ein erstes, Buße und Schuldeingeständnis. Vor Gott einzugestehen, wir haben es verbockt. Wir haben es nicht geschafft, wir haben es falsch gemacht, wir haben... Darf man das so sagen? Ich denke schon, wir haben gesündigt. Gott hat uns, den Menschen, die Schöpfung anvertraut, seine Schöpfung, und hat uns gesagt, herrscht gut darüber, pflegt sie, hegt sie. Und wir machen sie kaputt und richten sie zugrunde, zerstören sie, beuten sie aus. Wir versündigen uns damit an der Schöpfung und an Gott. Ich glaube, Umweltverschmutzung ist Sünde, ganz klar, weil Gott uns seine Erde zur Bewahrung übergeben hat und nicht zur Zerstörung. Das vor Gott einzugestehen, Gott, ich habe gesündigt. Mein Lebensstil zerstört die Umwelt. Mein Handeln hat schlimme Folgen für die Erde. Ein erster Impuls, welcher uns dieser Text mitgeben kann. Ein zweiter. Erbarmen. Gott um Erbarmen bitten. Aber nicht, weil die Klimakrise Gottes Strafe für unsere Sünden ist, nein. Die Klimakrise ist Folge unseres Handelns. Und doch, so glauben wir, ist Gott Schöpfer der Erde, Weltenlenker. Und er hat auch unseren Planeten in der Hand. Und wir können ihn bitten, um Erbarmung bitten. Ihn bitten, dass er uns hilft, uns aus unserer selbst produzierten Lage herauszuhelfen. Dass er uns Ideen gibt, die Krise abzumildern, abzuwenden. Dass er uns Kraft gibt, unseren Lebensstil zu ändern. Dass er uns zunehmend ein Bewusstsein für die Schöpfung schenkt. Gott, wir haben Mist gebaut. Und wir bitten dich, erbarme dich. Hilf du uns aus unserer Krise, zeig uns Wege, gib uns Mut, neue Wege zu gehen. Aber dabei darf es nicht bleiben, finde ich. Ein dritter Schritt muss hier folgen. Verändertes Verhalten. Die Bitte um Erbarmen und das Schuldeingeständnis sind und bleiben Lippenbekenntnisse, wenn darauf nicht Taten folgen. Solange nicht ein Lebenswandel, ein verändertes Verhalten folgt, wer erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist, der muss den Kurs ändern, um auf den richtigen Weg zu kommen. Wo fange ich an? Wo fängst du an? Wo ist der Punkt, bei dem wir beginnen? Ich weiß, diese Umweltthematik hat manchmal die Wirkung, dass man sich wie erschlagen fühlt. Dass man sich ohnmächtig fühlt und an den Punkt kommt und sagt, ich als kleiner Mensch, was kann ich schon ändern? Aber das ist nicht die richtige Frage. Wenn wir, du und ich, vor Gott eingestehen, dass wir seinem Schöpfungsauftrag nicht nachkommen, wenn wir erkennen, dass wir uns an Gottes Schöpfung versündigen, dann ist es eine Frage der eigenen Glaubwürdigkeit, dass wir daraufhin auch unser Verhalten ändern. Nicht von 0 auf 100, nicht um 180 Grad, nicht voller Neujahrsvorsätze, die sowieso ein paar Tage später wieder nicht funktionieren, sondern vielleicht an einem kleinen Punkt, an einem ersten Schritt, und wenn der funktioniert, ein zweiter, dann ein dritter und dann ein vierter. Vielleicht fairer einkaufen, vielleicht weniger Fleisch essen, vielleicht öfter mal das Auto stehen zu lassen, vielleicht den eigenen Konsum herunterfahren. Vielleicht neue, kreative Wege suchen. Was ist dein nächster Schritt? Amen.